Wenn wir über Klimawandel im Weinbau sprechen, dann klingt das oft abstrakt, oft sehr abstrakt. Also ein Grad mehr hier, ein paar Hitzetage mehr dort. Aber die Frage ist, was passiert eigentlich konkret im Weinberg, wenn es wärmer wird? Wenn die Trauben, ja, haben wir schon oft gehört von Lou, schneller Zucker aufbauen, als die Aromen hinterherkommen. Was macht man dann? Die Frage ist, pflanzt man vielleicht einfach höher?
Ja, genau darum geht es heute. Wir sprechen heute über Höhenlagen. Ja, und warum sie oder warum sie vielleicht auch nicht, ne, das werden wir gleich hier beantworten, strategisch interessant werden können oder vielleicht auch schon sind. Also wir sprechen über Höhenmeter, was da so die Unterschiede sind, was die Reife der Beere angeht, die physiologische Reife, Zuckerentwicklung und. Und natürlich auch damit einhergehend über Lesezeitpunkte. Mhm. Ne, und vielleicht auch sprechen wir über die Frage, ist oder sind Höhenlagen jetzt die Antwort oder vielleicht nur der Zwischenstopp?
Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cheers, der Wein-Podcast mit Lou und mit mir Jonas und mit einer Doppelfolge. Wir starten eine Doppelfolge
ja,
mit dem Winzer Andreas Schumann vom Weingut Odinsthal in der Pfalz. Odinsthal liegt oberhalb von Wachenheim an der berühmten Weinstraße auf bis zu 350 Metern Höhe und gehört damit, glaube ich, korrigiere mich Lou, zu den höchstgelegenen Weinbergen der Region, oder?
Ja, also ich würde sagen, verhältnismäßig ist das für die Mittelhart, da wo wir jetzt heute sind, schon höher. Mhm. Was es damit genau auf sich hat, da haben wir heute den Profi zu Gast.
Genau, also wir sprechen in der ersten Folge über Klimawandel, über die Höhenlagen und haben wir eben schon angesprochen, was das konkret im Wein verändert. Und in der zweiten Folge geht es um?
Geht es um eine der meistgewünschten Folgen überhaupt. Wir sprechen über Boden. Ja, also was macht der Boden mit dem Wein? Können wir sagen, ja, auf Basalt entsteht das, auf Muschelkalk entsteht das oder geht es da um viel, viel mehr drumherum? Genau darum geht es nächste Woche, deswegen die Ohrenspitze, ne? Und dann würde ich sagen, Abfahrt und nächste Woche auch wieder einschalten.
Richtig. Und es ist großartig, zwei Expertinnen am Tisch sitzen zu haben. Dann kann man Fragen.
Fragen, wir sind mit der Maus heute.
Nebst Lou ist ein Mann da, der nahezu jeden Tag im Weinberg verbringen darf, muss man sagen. Willkommen, Andreas Schumann.
Vielen Dank. Schön, ja, dass ich da sein darf.
Der Wein der Woche.
Andreas, du hast drei Flaschen mitgebracht und eine wollen wir jetzt schon mal aufmachen.
Ja.
Oh, schwere Entscheidung. ich glaube, wir nehmen Riesling Basalt.
Riesling Basalt.
Ich mach mal auf.
Ja, also wir haben drei Weine vom Odinsthal hier und wir besprechen die jetzt über die zwei Folgen, würde ich mal ganz lockerflockig sagen, oder Jonas?
Absolut.
Dürfen wir ins Mikro schlürfen?
Kannst du machen, was du willst. Fühl dich wie zu Hause.
Ich werde immer verurteilt dafür.
Zum Wohl, cheers.
Cheers. Cheers. Wolltest du was sagen?
Ja, ich wollte fragen, sag mal was zum Wein jetzt hier.
wir haben 23er Riesling Basalt im Glas. Mhm. Also vom vulkanischen Boden. Basalt ist ja ein Tiefengestein. Das heißt, es ist kein Vulkan, der ausbricht und wirft, sondern wo praktisch in den Berg von unten die Magma reindrückt und nicht ausbricht. Das heißt, das entsteht unter Druck und wird dadurch ein sehr dichter, sehr schwerer Stein. Mineralische Böden sind immer sehr mineralreich. Vulkanische Böden wollte ich natürlich sagen. viel von den Sachen, die uns eigentlich klassischerweise an der Mittelhart, die vom Buntsandstein geprägt ist, fehlen. Also viel Eisen, viel Magnesium und so weiter. Und wenn Basalt verwittert, entstehen sehr quellfähige Tonmineralien. Mhm. Das heißt, ein sehr schwerer Boden, der dadurch auch sehr viel ausgleicht. Hat so eine, weil eben im Frühjahr, wenn die Reben dazu tendieren, zu schnell loszuwachsen, haben sie da noch so ein bisschen kalte Füße, weil sich der Boden nur sehr langsam erwärmt, weil er so schwer ist. Dafür nimmt er dann die ganze Wärme aus dem Sommer mit in die Reifephase. Mm, ne? Und typisch für vulkanische Böden, unabhängig, ob da Riesling steht oder Negramoll oder Malvasia oder was auch immer, ist halt, dass du immer so ein bisschen rauchige Komponenten hast. Das ist jetzt 23, war ein relativ trockenes Jahr. In trockenen Jahren
neigen die Weine. Ich wollte gerade fragen, wir waren in 23, wenn wir schon mal vom Thema Klima sprechen. Wie war
genau,
das so?
Genau, das war ziemlich trocken. Der Regen kam gerade noch rechtzeitig, bevor es zu trocken wurde. Aber schon von Trockenheit geprägt und in den trockenen Jahren die Hefe dann einfach nicht so viel Nährstoffe, weil die Trauben ohne Wasser halt nicht so viel Nährstoffe einlagern. Das heißt, in den Jahren neigen die Weine ein bisschen mehr zu Reduktionen. Mhm. Und dann hast du noch so ein bisschen Schießpulvergeruch dazu und genau. Und Basalt bringt immer so eine Frucht, die so ein bisschen an was Exotisches erinnert, was Süßsäuerliches, bisschen Mango, diese Geschichten.
So, da habt ihr schon mal einen Vorgeschmack auf den Teil 2 hier des Interviews. Ne? Was macht der Boden mit dem Wein? Da müssen wir jetzt einen Cut machen, Andreas, sonst springen sie hier alle ab, ey.
Oh, als ich auf der Webseite war vom Odinstal, es ist ja wirklich Romantik und Idylle pur, ne? Also, das ist, glaube ich, so eine Drohnenaufnahme und man sieht so inmitten vom Grün und Weinbergen sieht man so ein wunderschönes Haus stehen. Und da darfst du jeden Tag sein.
Da darf ich jeden Tag sein. Oh, das ist ein großes Privileg. Ich muss da leider zwischendrin auch arbeiten. Aber ich glaube, das haben wir uns ganz gut erhalten, dass wir, gerade wenn wir morgens hochkommen und die Sonne geht auf oder so im Sommer, manchmal sind wir auch schon vor Sonnenaufgang im Sommer da, weil da halt sehr viel Arbeit ist, dann das kannst du nur genießen. Da
sollen wir vielleicht
manchmal auch 5 Minuten stehen bleiben und meditieren.
Kannst du vielleicht mal ganz kurz so geografisch abholen? Also klar, wir sind in der Pfalz, wir sind an der Mittelhart.
Wir sind überhalb der Mittelhart, wie Jonas schon gesagt hat, und auch überhalb der Abbruchkante vom Rheingraben. Ne? Mhm. Also ganz grob sind wir in der Mitte zwischen Frankfurt und Straßburg. Mhm. Und an der Mittelhart ist normalerweise ungefähr bei, also das ist ja wie so ein Gürtel entlang des Pfälzerwaldes, zwischen Pfälzerwald und Rhein, aber halt zum Pfälzerwald hin. Und da sind die spannenden Lagen eigentlich. Und ungefähr auf Höhe der Abbruchkante beginnt der Wald, 200 Höhenmeter ungefähr. Ne? Und wir sind wie eine Insel oben im Wald auf 350 Metern.
Warum tut man sich eigentlich freiwillig Höhenlagen an? Ist das aus deiner Sicht Idealismus oder ist das Abenteuerlust?
Es ist die Zukunft.
So kann man es auch sagen. Finde ich cool.
Natürlich haben wir da angefangen und keiner hat dran geglaubt. Also mein Opa, der hat Grand Cru-Lagen in Deidesheim und Forst gehabt, als ich dem gesagt habe, ich gehe ins Odinstal und mache den Wein. Ich habe gesagt, das kannst du nicht machen, da werden die Trauben nicht reif. Mhm. Ja. Und das hatte eine große Tradition. Also man kann in 200 Jahre alten Büchern lesen, dass die den Louis Wolf, der damals angefangen hat, da Reben zu pflanzen, der hat Unsummen in die Hand genommen, um den Wald zu roden, die Terrassierung zu bauen und so weiter. Der hat gesagt, da ist so ein spezieller Boden, da muss ich einfach Reben hinpflanzen. Und die Fachwelt hat ihn für bekloppt erklärt, dass er so viel Geld dafür auch noch in die Hand nimmt, um Reben an einem Platz zu pflanzen, wo die Trauben vermeintlich eh nicht reif werden. Und das sieht man aber natürlich, wie sich das entwickelt hat die letzten Jahre. Ich meine, wir haben 2004 angefangen, alle haben gesagt, da werden die Trauben nicht reif. Mhm. Und 2021 hat der VDP von unseren 5,2 Hektar da oben 4,7 als große Lage klassifiziert.
Aha.
Ja. Also auch der VDP glaubt an die Zukunft. Ja, wir haben ja ein paar Jahre gebraucht, um zu zeigen, dass man da richtig guten Wein machen kann, ne, und die Vorurteile widerlegt.
Ja, ich bin ja so die kleine Kontextmaus. 350 Meter, also ich komme aus dem Siebengebirge, ne, bei Kölle, 350 Meter. Ja, ich weiß jetzt ungefähr, wie hoch bei uns das Siebengebirge ist, aber jetzt so speziell im Bereich Wein. Was ist denn normalerweise üblich, also um für die Leute mal so ein bisschen Kontext reinzubringen? Sind 350 schon viel oder wo liegen die Weinberge normalerweise?
Das kommt eben, wie du sagst, auf den Kontext an, weil natürlich je weiter du nach Süden gehst, desto höher kann das sein, weil ansonsten es halt außenrum wärmer ist und die Sonneneinstrahlung höher ist. Ja. Die Pfalz findet normalerweise so zwischen 100 und 200 Meter statt. Mhm. Und alles, was über 200 Meter ist, ist eigentlich schon hoch.
Ja.
Und an der Mittelhart bei uns hört es in der Regel so, also zwischen Deidesheim und Bad Dürkheim hört es ungefähr bei 200 Meter auf. Mhm. An der nördlichen Weinstraße geht es eher mal auch bis 240, 260. Und dann gibt es noch ein paar Ecken an der südlichen Weinstraße, wo es auch über 300 hochgeht. Also ich glaube, der höchste Punkt im Kastanienbusch ist auch über 300. Und dann gibt es in Burweiler am Annaberg, geht sogar noch 5 Meter höher als bei uns.
Ja.
Wenn du das ganze Jahr betrachtest, was verändert denn die Höhe konkret im Verlauf des Jahres?
In unserem speziellen Fall ist es ja so, dass sich nicht ein Weinbergsbestand immer weiter den Berg hochzieht, sondern dass wir räumlich komplett abgeschlossen sind und von Wald und Wiesen umgeben. Und dadurch entsteht natürlich vor allem auch eine viel größere Tag-Nacht-Amplitude. Also der Unterschied zwischen Tag- und Nachttemperatur ist deutlich größer. Dadurch kriegst du halt eine langsamere Reife, einen langsameren Säureabbau, vor allem wenn das in der Reife immer noch der Fall ist. Du hast in den großen Dürrephasen, die wir die letzten Jahre immer mehr hatten, halt immer noch eine Taubildung, sodass die Pflanzen nachts, wenn es Tau gibt, dann wenigstens ein ganz kleines bisschen Wasser aufnehmen können, wo sie, wenn es, ich sag mal, an den warmen Standorten, da hat es nachts dann immer noch deutlich über 20 Grad, da gibt es überhaupt keinen Tau mehr und überhaupt keine Feuchtigkeit. Also die Tag-Nacht-Amplitude ist eigentlich der größte ausschlaggebende Punkt. Ansonsten ist es im Sommer tagsüber auch richtig heiß und im Winter richtig kalt.
Du hast mir schon verraten, dass sich die Lese bei euch teilweise um 20 Tage nach hinten verschiebt, im Vergleich zu tiefer gelegenen Lagen. Ne? Wie merkt man das im Wein?
Ja, also 20 Tage sind ja nicht jedes Jahr der Fall. Das hast du vor allem in den spätreifen Jahren. Ne? In den frühreiferen Jahren, wo es wärmer ist, ernten wir oben vielleicht
ein paar Tage.
Eine Woche bis 10 Tage später. Aber in den spätreifen Jahren ist es natürlich extrem. Das hat sich aber auch in den letzten Jahren sehr stark verschoben. Als wir angefangen haben, war es völlig normal, dass wir im November noch ernten. 2004 war unser erster Lesetag, da haben wir Silvaner geerntet am 22. Oktober.
Mhm.
Ja. Heute, die letzten paar Jahre, waren wir eigentlich immer so zwischen 7. und 10. Oktober fertig. Ja. Ja. Aber ganz viele Jahre, das letzte Mal, dass wir im November geerntet haben, war dann 21. Ne? Also du hast in den spätreifen Jahren, sind wir dann richtig, richtig spät dran. Und da muss man auch sagen, ist der Standort immer noch eine Herausforderung. Also in Jahren wie 21 sind die Trauben bei uns reif, wenn die Blätter runterfallen praktisch und der Stock alles gegeben hat. Dann musst du die Reife erkämpfen. Aber in den anderen Jahren hast du dann halt die Möglichkeit, einfach auch die Zeit zwischen Blüte und Ernte zu maximieren, so dass die Rebe halt nicht nur Zucker bildet, sondern auch Aromen bildet und Mineralien einlagern kann. Dann hast du halt irgendwie, ich sag mal, bei gleichem Alkoholgehalt einfach mehr drin im Wein.
Und Gewinner in Anführungsstrichen seid ihr deshalb, weil man muss sich das, glaube ich, so vorstellen, dass man in tieferen Lagen ja jetzt nicht ewig nach vorne verschieben kann. Also man braucht ja eine gewisse Reifezeit.
Genau, du hast dann zwar schon viel Zucker, aber es ist einfach wenig Inhalt in der Traube und dann hast du natürlich zusätzlich noch die Geschichte, dass du eine Frische und eine Säure erhalten willst und dann kommen viele auf die Idee, natürlich früh zu ernten und dann noch schonender zu pressen, was natürlich zu noch weniger Extraktion von Aromen und Mineralstoffen führt. Ja? Und dann hast du irgendwann halt gar nichts mehr im Wein. Also da bin ich auch önologisch der Meinung, dass das nicht die Lösung sein kann, dass wir immer weniger rauspressen, immer früher ernten, weil wir einfach Weine mit wenig Substanz dann produzieren.
Ja, es war auch mal so eine Phase, ne? Es war irgendwie mal vor 2 Jahren oder so, wo man einfach flächendeckend gemerkt hat, fand ich in vielen Gebieten Deutschlands, wo jetzt auf einmal alle auf die Idee gekommen sind, einfach früher zu lesen, einfach um eine Säurestruktur aufrechtzuerhalten. Und dann hast du halt den Wein gehabt irgendwie mit 10,5 oder 11 und irgendwie haben sich dann viele gefragt, inklusive mir, da fehlt aber irgendwie Extrakt, Aroma, irgendwie alles. Also es ist wie so grüner Wein, relativ dünn, habe ich nicht so verstanden. Und ich habe das Gefühl, so jetzt so langsam pendeln die sich alle wieder so ein bisschen ein. Das war auch eigentlich meine Frage, inwieweit denn, warum diese langsame Reife denn eigentlich so erwünscht ist. Also das hast du aber eigentlich gerade schon beantwortet. Ne? Einfach damit sich die Aromen halt auch einfach entsprechend in der Beere, also die Beereninhaltsstoffe entsprechend entwickeln können.
Genau, am Schluss müssen wir die aromatische und die physiologische Reife möglichst gut zusammenführen.
Mal ganz pragmatisch gefragt, in Zeiten des Klimawandels, würdest du sagen, ist das jetzt alles eher ein Vorteil oder ist das eher Herausforderung?
Der kühle Höhenstandort in Zeiten des Klimawandels eigentlich eher ein Vorteil. Ne? Also weil wir halt einfach diese Problematik noch nicht haben, dass wir also uns gezwungen sehen, früher zu ernten oder solche Geschichten. Ja? Und die Reben bleiben einfach dann auch vitaler, weil sie halt im Sommer nachts immer noch ein bisschen die Abkühlung haben und da nicht so den puren Hitzestress.
Wir haben ja schon in der Folge mit dem Professor Dr. Rainer Schulz gelernt, dass Klimawandel ja auch nicht überall gleich ist, ne, und jede Region mit ihren eigenen Herausforderungen zu kämpfen hat. Absolut. Was würdest du denn sagen? Also alle reden halt immer so von Hitze, das ist so das Argument schlechthin, beziehungsweise das Problemchen, was genannt wird. Ist das nur die Hitze oder habt ihr auch mit anderen Problemchen zu kämpfen.
Gut, die Hitze und die Trockenheit kommen ja meistens zusammen. Mhm. Und ich glaube, das ist die Kombi ist oft das Problem. Und dann ist es ja so, ich weiß, ich habe die Folge leider nicht gehört mit dem
das ist nicht schlimm.
Kollegen, aber ich weiß nicht, ob er erzählt hat, dass es ja so eine Grenze gibt, die sich in den deutschen Weinbaugebieten je nach Jahr ein bisschen verschiebt. Und nördlich davon wird es immer feuchter, weil halt der Wasserkreislauf angeheizt wird durch den Klimawandel. Und südlich davon wird es immer trockener. Mhm. Ja, und die ist nicht jedes Jahr genau an der gleichen Stelle. Das heißt, wir haben jetzt im Moment die Situation, dass wir jedes dritte, vierte Jahr halt extrem nasse Jahrgänge haben. Mhm. Ja, wo dann, was einmal nicht der limitierende Faktor ist, aber wo es so viel regnet, dass sich halt der falsche Mehltaupilz da pudelwohl fühlt und eine Riesenparty veranstaltet. Und da haben wir halt im ökologischen Weinbau, wo wir nicht mit der großen Keule draufhauen können, dann oft mit großen Ertragsausfällen zu kämpfen.
Mhm. Also, ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass ihr biodynamisch seid, biodynamisch zertifiziert. Und das haben wir auch 2025 gesehen. Also das war ja Rekordleser bei vielen, die dann echt gesagt haben, wir müssen das Zeug jetzt reinholen, weil sonst wird es halt richtig witzig, ne?
Also wir sind ja relativ spät dran, oben im Oninstal immer. Und es war in der Tat, hat es dann in der letzten Septemberwoche irgendwann, da hat es in einer Woche 110 Liter geregnet.
Ja.
Und wir sind dann im Prinzip Wahnsinn. In den abflauenden Nieselregeln schon wieder raus. Und ich habe dann auf der Presse am Anfang halt ein bisschen das Wasser raustropfen lassen und das weglaufen lassen, damit wir das noch schnell reinbringen. Weil bei Riesling weiß man, wenn es so viel regnet, dann sehen die 2-3 Tage noch wunderbar aus und dann hat jede Beere einen Riss und fängt an zu faulen. Genau. Das heißt, am letzten Erntetag haben wir die Hälfte weggeschmissen. Ja,
ich sag mal, diese müsst ihr euch vorstellen, die Träubchen am Stock, die sehen dann aus wie schwanger. Also die werden richtig dicker und dann fangen die halt irgendwann an zu platzen. Das ist natürlich dann bei so krassen Wassermassen echt ein Problem. Für Leute, die gar keine Ahnung haben, wo ihr liegt und wie das bei euch aussieht, weil Stichwort viel Wasser, also wie sind eure Weinberge angelegt? Habt ihr terrassiert oder ist das
ja, klassisch? Aber das sind relativ große Terrassen. Mhm. Also auf einer Seite sind es Terrassen und auf der anderen Seite sind es im Prinzip Hänge.
Ja.
Insgesamt ist es nicht so steil, dass wir nicht mit dem Traktor fahren können. Also Traktor ist möglich.
Mhm.
Und es ist so ein bisschen wie ein Amphitheater. Wenn man nach oben fährt, fangen rechts Weinberge an, die nach Süden geneigt sind.
Mhm.
Dann macht es so einen Schwenk, dass direkt vorm Haus der Weinberg nach Osten geneigt ist und dann hoch zum Basaltsteinbruch haben wir im Prinzip auch eine Nordausrichtung.
Mhm. Wie viele Hektar habt ihr eigentlich? Also wie groß seid ihr eigentlich?
Wir haben insgesamt 10,5 Hektar.
Mhm.
Die Hälfte davon ist in Wachenheim direkt am Weingut. Mhm. Und die zweite Hälfte haben wir erst seit 2024. Die ist in Herxheim am Berg. 20 Minuten nördlich. Und da haben wir geologisch fundamental andere Verhältnisse. Das ist extrem kalkreich.
Und Riesling rules.
Riesling ist die wichtigste Rebsorte, ist nahezu die Hälfte. So 4,5 Hektar Riesling haben wir. Danach kommt in der Fläche schon Spätburgunder jetzt durch die Geschichte in Herxheim.
Mhm.
Haben wir so 2,3 Hektar ungefähr. Wobei Spätburgunder natürlich die Rebsorte ist, die die geringsten Erträge liefert. Das heißt, von der Produktionszahl ist Weißburgunder dann ein bisschen mehr. Das sind so die drei wichtigsten Sorten.
Warum die geringsten Erträge?
Erstens von der Genetik, wenn man da auf Qualität setzt, sehr geringe Erträge bringt. Und es ist einfach auch die Sorte, die am meisten noch mit Qualität auf noch geringeren Ertrag reagiert. Ich sag mal, beim Riesling, wenn man da deutlich unter 50 Hektoliter vom Hektar erntet, dann wird der Wein nicht zwangsläufig noch besser. Aber Spätburgunder reagiert da immer noch und bringt immer noch eine bessere Qualität.
Das ist schon so eine kleine Diva.
Ich muss noch mal eine Sache nachfragen. Ich fand's richtig spannend, als du eben darüber berichtet hast und auch Lou sagte, dass es diese Momente gibt in der Lese, da müssen die Trauben reingeholt werden, ne? Weil zum Beispiel auf einmal ganz viel Wasser kommt. So. Ist das so, dass man als Winzer auch umdisponiert und sich dann mehr Personal leisten muss, um die Lese in grundsätzlich von der Planung her in einem kürzeren Zeitraum absolvieren zu können?
Ja, also wir müssen halt dann schauen, wie wir praktisch mehr Erntehelfer mobilisieren, weil wir halt eben nicht mit Mindestlöhnern aus Osteuropa arbeiten. Natürlich, du musst dann schneller sein. Ja? Also gerade, wenn so ein Wetter aufzieht. Und prinzipiell kann man natürlich auch von der Grundidee sagen, man möchte heutzutage schneller sein, weil das Fenster der optimalen Reife, ich sag mal, früher war es ja so, auch von der ganzen Ausrichtung der Weine hat man mehr auf Opulenz gezielt als auf Filigranität. Und da war man der König vom Ort, wenn man das höchste Mostgewicht hatte. Das heißt, die am spätesten geerntet haben, haben hinterher die Weine gehabt, die am besten bewertet worden sind und Goldmedaille gekriegt haben und Punkte hier und da und überall. Und das hat sich ja auch geändert. Man sucht stilistisch heute Filigranität und sagt irgendwie, ich will nicht mehr solche Wuchtbrummen erzeugen. Das heißt, ich kann dann auch nicht beliebig spät ernten. Selbst wenn die Trauben optisch noch wunderschön aussehen, kann es auch an zu viel der Reife geben. Und das muss man ja auch sagen, der Weinbau, zumindest in Deutschland, hat bis jetzt nur vom Klimawandel profitiert. Als ich ein kleiner Bub war in den 80ern und bin da mit der Familie raus zum Traubenschneiden, wir sind jeden Abend in die Badewanne, weil wir so durchgefroren waren. Und in den 80er Jahren gab es noch echte Missernten aufgrund von Unreife. Da waren die Trauben einfach noch grün und hart und sind überhaupt nicht richtig reif geworden und da konnte man keinen Wein machen. Kennen wir halt seit den 90ern nicht mehr und jetzt in manchen Jahren wird es halt praktisch schon ein bisschen zu viel und das treibt die Leute dahin, dass sie denken, lass mal über Nordhänge und Höhenlagen nachdenken.
Du bist ja kein Prophet, glaube ich, aber du bist ja seit 2004, hast du gesagt, bist im Odinstal. Das sind weit mehr inzwischen als 20 Jahre. Würdest du sagen, die Höhenlage ist eine langfristige Lösung oder ist es eine strategische Anpassung für ein paar Jahrzehnte?
Es gibt ja da verschiedene klimatische Modelle. Klimatische Modelle. Und wir werden es, also so wie ich das im Moment einschätze, wie ich die Gesamtsituation sich entwickelt, habe ich den Eindruck, es wird immer weniger wichtig, dass wir irgendwie beim Klimawandel mal auf die Bremse treten. Also da müssten wir uns als gesamte Menschheit engagieren, dass das Bremspedal beim Klimawandel mal wichtiger ist als keine Ahnung, höher, schneller, weiter und irgendwie die Verbrenner müssen weiter verbrennen und das brauchen wir alles nicht mit dem Klimaschutz, weil das könnte der Wirtschaft schaden. Wir fahren halt immer schneller auf den Brückenpfeiler zu mit unserem Klimawandel und wenn wir das Bremspedal nicht durchtreten, dann geht es halt schneller weiter und anders geht es halt langsamer weiter. Aber wir haben auch im Odinstal die Situation, dass in den frühreifen Jahren die Trauben sehr, sehr, sehr reif werden. Und dann müssen wir halt schauen, ob wir die Weine stilistisch anpassen. Ich habe vor kurzem ein schönes Gespräch gehabt mit einem Kollegen von der Mosel, die ja dann auch jetzt immer noch ihren Kabi machen, wo ich gesagt habe, ich verstehe die Weine nicht so recht. Weil die Kabis, die mich berührt haben in meinem Leben, die wirklich beeindruckend waren, so keine Ahnung, die halt Jahrzehnte alt sind, da wurde Ende Oktober, Anfang November bei voller physiologischer Reife vernünftige Erträge und dann waren die so. Und dann war die Säure so hoch, dass man gesagt hat, okay, da finden wir jetzt mit Restsüße eine Balance in dem Wein und das ist die Stilistik, die wir hier haben. Wenn man heute versucht, diese analytischen Parameter nachzustellen, dann erntet man einfach unreife Trauben.
Ja.
Und so schmeckt der Wein dann auch. Und das ist was
oder hat er spätestens als Kabi abgestuft
was
wird.
Was ich halt nicht so recht verstehe. Und es ist doch dem Klimawandel auch zu verdanken, dass man heute auch an der Mosel hervorragende trockene Rieslinge machen kann. Ja. War früher einfach nicht möglich. So, früher habe ich die hohe Säure dann über Süße kompensieren müssen. Heute ist die Säure nicht mehr so hoch, brauche ich die Süße nicht, kann ich erstmal einen trockenen Wein machen. Ja? Wenn mir die Säure immer noch zu hoch ist, kann ich den Wein noch durch einen Säureabbau laufen lassen und dann machen die Milchsäurebakterien die fiese Äpfelsäure weg und dann hat er vielleicht eine Balance. Wenn der dann aber hinterher zu wenig Struktur hat hinten raus, ja, weil er nicht mehr animierend ist, weil die Säure fehlt. Und das wird in Zukunft immer öfter passieren. Dann kann ich einfach versuchen, früher zu ernten, habe ich mal eine mit weniger Inhaltsstoffe. Oder ich gehe halt her und sage, okay, jetzt sind die Trauben reifer, ich habe höhere pH-Werte. Was ist in den Regionen, die höhere pH-Werte haben? Die haben mehr Gerbstoff, die Weine. Und dann kriegen die Weine wieder eine Griffigkeit. Das heißt, ich arbeite dann halt entweder mit Maischestandzeiten oder vergären einen Teil richtig auf der Maische und verschneide es wieder zurück. Oder wir geben halt immer ein paar ganze Trauben zu mit Stängel und überlegen uns dann in den warmen, säurearmen Jahren, suchen wir die grünen Stängel raus, dass wir über den grünen Gerbstoff so eine Griffigkeit und eine Frische reinbringen, wo viele Leute auch sagen, ah, der hat eine schöne Säure. Aber ist gar keine Säure, ist Gerbstoff.
Ah. Und Struktur geben, ne?
Genau. Und in den unreifen Jahren müssen wir halt schauen, dass die Stängel noch schön verholzt sind, die wir mit reingeben. Sonst kommt grüner Gerbstoff zu hoher Säure dazu und dann wird es natürlich ein bisschen anstrengend zu trinken.
Wenn ich jetzt zwei Rieslinge ineinander habe, ne? Also einen aus 150 Metern und einen aus 350 Metern aus dem Odinstal. Was schmeckt anders?
Du hast natürlich bei dem Wein unten in der Regel weniger Säure, du hast mehr Opulenz. Mhm. Es kommt natürlich aber auch immer darauf an, wie das, mit welchen Hintergedanken das geerntet wurde. Ob da auf 150 Meter eher Reife optimiert oder eher Frische optimiert geerntet wurde, früh, spät. Ja. Du hast einen Wein, der aus dem Odinstal kommt, halt auf einer anderen geologischen Grundlage in der Regel. Du hast in der Regel mehr Ausdruck bei gleichem Alkohol.
Habe ich gar nicht drauf geguckt.
Ja, die liegen, aus 23 liegen die alle so bei 12, ja. 12,5. Aber es sind halt richtig, richtig reife Trauben.
Ja. Ja,
und das ist,
vibriert ja auch richtig im Glas. Ne? Das ist eine richtig schöne Dynamik, so richtig schöne Vibration. Ich finde es richtig gut. Ja. Also würdest du sagen, in 20 Jahren sprechen wir über Wein aus 350 Metern ganz anders als heute?
Ich glaube, diese Entwicklung war die letzten 20 Jahre schon.
Ja.
Und ja, ich glaube, es hätten mehr Kollegen Interesse, weiter nach oben zu gehen und kühlere Lagen zu bewirtschaften. Aber das geht halt alles naturschutzrechtlich nicht. Wir können in Deutschland nicht Wald roden, um Weinberge hinzupflanzen. Ja. Das funktioniert nicht. Das macht auch ökologisch keinen Sinn.
Ja.
Insofern ist das in Ordnung. Aber ich denke, man wird sich halt stilistisch ein bisschen anpassen. Und die einen gehen halt den Weg, dass sie früher ernten, um die Säure zu erhalten. Und die anderen ersetzen die Säure ein bisschen durch Gerbstoff, je nach Philosophie.
Wir hatten mal jemanden hier zu Gast, der gesagt hat, ja, er sieht den Klimawandel jetzt nicht als anrollende Katastrophe an. Aber man muss halt mehr, also es geht, wie du halt richtig gesagt hast, es geht halt nicht mehr nur um das Gewicht, es geht so um das komplette Ganze, um die Aromatik, physiologische Reife und. Ne, irgendwann ist ja das Ende der Fahnenstange erreicht. Inwieweit geht das denn alles noch mit Weinbergsmanagement und Vinifikation? Irgendwann entscheidet halt die Natur.
Ja, die entscheidet ja jedes Jahr.
Ja.
Und ich glaube, bei den guten Erzeugern wird es jedes Jahr einen guten Wein geben. Der wird halt anders schmecken und wird im Zweifel auch in unterschiedlichen Mengen verfügbar sein. Aber ich habe da überhaupt gar keine Angst. Und wie gesagt, wir können uns ja stilistisch anpassen. Natürlich wird der Riesling in 20 Jahren nicht mehr genauso schmecken wie heute, aber heute schmeckt er ja auch anders als der vor 20 Jahren und nochmal vor 20 Jahren in den 80ern, wo er nicht reif wurde, dann sind wir auch ganz froh, dass wir das nicht mehr haben. Ja? Ja. Und es wird immer anders und völlig wertungsfrei.
Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass aus Aktion, aus Sicht der Winzer eher Reaktion wird, oder? Also ihr könnt nicht mehr so viel agieren, sondern ihr müsst eher reagieren.
Du weißt halt immer nicht, was kommt vorher. Ja, ne?
Das meine ich.
Sage mal, das ist immer das größte Problem, vor allem mit den Niederschlägen, die immer schwieriger auch vorhersagbar werden. Also die in der Landwirtschaft haben wir heute, jeder hat 7 Wetter-Apps auf dem Handy und alle 7 sagen dir was anderes.
Ja. Man nimmt das, was gerade passt. Was sagt deine Wetter-App? Ja, dann können wir einloggen.
Genau. Okay, wir nehmen die, aber dann kommt es halt anders. Live
Wetterradar, wie sieht's aus? Wo kommt die Wolke? Ja, es ist halt
genau,
echt wild,
und dann musst du halt gerade in den extrem nassen Jahren ist das schon eine große Herausforderung, weil die Lücken, die dir dann bleiben, um zu reagieren, um eventuell Pflanzenschutz zu machen oder was auch immer, die werden halt eventuell immer kleiner. Und deshalb versuche ich auch im Sommer nicht so viele Reisetätigkeiten zu haben, weil wenn die Lücke nur sonntags mittags ist, dann müssen wir das halt sonntags mittags machen. Ne? Ja. Das ist halt Landwirtschaft. Das ist nicht 9-to-5 und 5 Tage die Woche oder wie heißt das neue Schimpfwort? Lifestyle-Teilzeit.
Lifestyle-Teilzeit. Ah, ja,
das gibt es in der Landwirtschaft leider nicht. Nee. Ich hätte da gar nichts dagegen.
Was waren denn so deine Top, du hast 3 Jahrgänge, wo du sagst, ach, das war herrlich. Ach, das habe ich sowas von gerne im Glas.
Ah, ja, was sind zu viele? Ich kann mich ja nicht auf 3. Also ich mag das, was 23 mag ich super gerne.
Wir können jetzt
hier
nicht immer alles beantworten mit beides und alles. Das sagen geht mal, nicht.
23, 19, 12.
Kannst du uns einen Satz sagen, warum? Weil?
Wir da einfach eine super schöne Balance über die Reife bekommen haben. Mhm. Und das sind jetzt nicht die allerwärmsten gewesen und auch nicht die allerkühlsten. Ich würde in anderen klimatischen Gefilden ganz andere Jahrgänge wählen.
Ja,
also ich würde in den richtig warmen Standorten bin ich immer ein Fan von den kühlsten, spätreifsten Jahrgängen. Ja. Die waren natürlich aber im Odinstal schon dann auch anders herausfordernd. Ne?
Ich versuche das Ganze mal zusammenzufassen,
Jonas,
so ein bisschen, aber ihr ergänzt hoffentlich. Also wir haben darüber gesprochen, Höhenlage ist ein anderer Change von Tag und Nacht. Das hast du ganz zu Anfang gesagt, fand ich super spannend. Das bedeutet ja auf jeden Fall, dass es niedrigere Durchschnittstemperaturen gibt und oft kühlere Nächte.
Ja.
Das verschiebt dann, haben wir auch drüber gesprochen, die Reifezeit. verschiebt Zucker, Säure und Aromatik am Ende.
Die Entwicklung ist
eine komplett
halt,
andere Entwicklung.
Ruhiger, also ja, weniger Säureabbau, harmonischere, bessere Entwicklung der Beereninhaltsstoffe und Aromastoffe.
Und dann, wie wir eben gerade besprochen haben, in den Jahrgängen ist dann eine bessere Balance. Ne?
Weil sie die Zeit haben, die Aromen zu entwickeln, bis der Zucker da ist, ja, der am Schluss ja doch meistens noch den Erntezeitpunkt entscheidet.
Und dann, was über allem schwebt, in Zeiten des Klimawandels werden ehemalige Grenzlagen, das hast du zu Beginn beschrieben, plötzlich strategisch sehr interessant. Ne? Also du hast ja gesagt, da haben am Anfang Leute viel Geld investiert und alle haben gedacht, der ist ja völlig bekloppt. Was macht er da? Und jetzt ist es im Endeffekt genau das Gegenteil. Es hat sich
gedreht. Das ist wie mit dem Immobilienmarkt in Berlin. Ne? Ja. Hätten wir mal gekauft vor 15 Jahren. Ne? Wusste ja keiner.
Und es geht nicht nur um mehr Säure, sondern es geht um das gesamte Spektrum. Ne? Also Reifespektrum im, ja, Endeffekt.
Genau. Im Endeffekt haben wir ja analytisch bei uns nicht fundamental andere Werte am Ende im Glas als bei vielen Kollegen. Aber es schmeckt halt anders.
Ja.
Und nicht vergessen, die wichtigsten Zahlen aus dem Odinstal sind 23, 19 und 12.
Lu's Weinlexikon.
Du hast es schon erwähnt, phenolische Reife. Können wir das nochmal so ein bisschen detaillierter von dir erklärt haben aus der Praxis?
Phenole sind die Gerbstoffe und die, die bestimmen ja auch ein bisschen, ich sag mal, ihr seht ja dann in der Ernte, wenn ihr verschiedenen Winzern folgt, dann zeigen die euch ganz toll, dass jetzt die Kerne verfärbt sind und die phenolische Reife eintritt und so weiter. Das heißt, der Gerbstoff wird polymerisiert über die Reife und schmeckt dann nicht mehr so grün und bitter, ja, mhm, sondern wird so ein bisschen samtiger vom Ausdruck. Ja? Und dann gibt er dem Wein schöne Struktur, ohne dass es zu grün und unreif schmeckt. Mhm. Ja? Und das ist unabhängig prinzipiell vom Zuckeraufbau. Und darum geht es dann halt, dass man die Zuckerreife und die phenolische Reife so zusammenführt, dass dann ein harmonisches Ganzes draus wird, ohne dass der Wein hinterher 14,8 Alkohol hat und auch ohne, dass er vielleicht 10 Volumenprozent hat. Mhm. Ja? Es gibt natürlich immer auch die Ausnahmen, die trotzdem toll sind, aber im Großen und Ganzen ist das vielleicht die Marschrichtung. Ja? Und in Jahrgängen, wo Säure fehlt, kann so ein bisschen grüne Phenolik auch Spaß machen und die Frische geben. Ja. Aber prinzipiell im Sinne von einem schönen balancierten Wein möchte man eine gute phenolische Reife, wo die Gerbstoffe dann schon so weit polymerisiert sind, dass sie nicht mehr bitter schmecken.
Andreas, das hat Spaß gemacht. Ich habe verstanden, dass Höhenlage-Temperaturunterschied bedeutet logischerweise, Reifeverlauf, Säurestruktur und, was ich super spannend finde, im ersten Teil, weil wir freuen uns schon auf die nächste Woche mit dir, wie du als Winzer auf den Klimawandel reagierst.
Ja, das ist
mein Daily Business.
Ja, Anpassung, 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 Anpassung.
Anpassung, Anpassung. Ja? Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Da haben wir doch noch einen. So, wieso?
Genau, nächste Woche sprechen wir über Fragen, kann man die verschiedenen Bodenarten, wie zum Beispiel Basalt, wie Kalk, wie
Muschelkalk, Buntsand, steht's doch vor dir. Da haben wir Basalt, Buntsandstein und Muschelkalk.
Kann man die wirklich aus dem Wein rausschmecken?
Ja. Wir machen nämlich jetzt weiter und ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche. Nächste Woche geht's ab. Ja, Boden, Wein, was macht das? Nase, Geschmack, es wird wild.
Genau. Und wenn ihr noch eine Frage habt, dann schickt sie uns über cheers@edeka.de.
Ja, oder droppt sie einfach direkt hier beim Hörbuchanbieter eurer Wahl. Nein, beim Podcast-Anbieter eurer Wahl, hier zum Beispiel bei Spotify, direkt in die Kommentare. Dann können wir euch direkt antworten und andere Leute haben auch was davon. Ne?
Jo. Und jo, dann
würde ich sagen, cheers, ne?
Cheers.
Cheers. Dann tauchen wir jetzt mal gleich ab hier in die Bodenwelt, ne? Hast du sehr gut ausgesucht, die Weine. Hör mal, richtig vorbereitet voll hier.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.